Und die dritte Vorbemerkung betrifft quasi jetzt schon im Sinne eines Präludiums den Vortrag. Gleich, also in der Fastenzeit ist ein neues Buch von mir erschienen. Krux heißt es, ich lasse es auch nachher mal zirkulieren, wenn Sie näher hinsehen, entdecken Sie, dass hier ein Ölgemälde, das die Kreuzigung darstellt, perforiert, malträtiert, destruiert worden ist und dass man diese Destruktion erstaunlicherweise nicht rückgängig gemacht hat. Diese Kreuzesdarstellung hängt im Erzbischöflichen Palais, also hier in Wien, und es erinnert daran, dass eine aufgeheizte Gruppe von HJ-Anhängern, unterstützt von SA-Leuten, das Erzbischöfliche Palais gestürmt hat, Teppichstangen herausgerissen hat aus dem Stiegenhaus und damit nicht nur das Mobiliar, sondern eben auch das Kreuz quasi perforiert hat. Und diese Attacke im Zeichen des Hakenkreuzes, das ja steht für den Herrenmenschen, für die Stärke, für eine mitleidslose Stärke, dass hier quasi die Passion Jesu Christi zerstört worden ist, ist ein denkwürdiger Vorgang. Es handelt sich historisch betrachtet um die Rache der NS-Ideologie gegen ein Wort, das Kardinal Innitzer im Stephansdom gesprochen hat. Ihr kennt nur einen Führer, sein Name ist Jesus Christus. Das war natürlich eine theologiepolitische Ansage im Oktober 1938 und Innitzer selbst hat sein vorher durchaus etwas lavierendes Verhältnis zur NS-Ideologie damit eigentlich auch klargestellt. Das ist quasi der Anlass, warum dieses Titelbild gewählt wurde. Und eine zweite Sache, die ich Ihnen kurz noch mitgeben möchte, Sie haben das vielleicht mitbekommen, dass 2017, 2018 das Rektorat unserer Universität per Erlass verfügt hat, dass in den Hörsälen ab jetzt keine religiösen Symbole mehr angebracht werden dürfen. Das hat mich damals wirklich umgetrieben. Auch deshalb, weil innerhalb unserer Fakultät keine Bereitschaft da war, mit dem Rektorat über diesen Erlass noch einmal zu diskutieren. Und ich finde, dass das Kreuz eigentlich im Zentrum auch der Theologie zu stehen hat. Und wenn quasi das Rektorat im Jahre 2017-18 verfügt, dass die Symbole zu verschwinden haben, ist das zunächst auch mal eine historische Zäsur. Unsere Fakultät rühmt sich, die älteste deutschsprachige zu sein. Mutmaßlich haben in unseren Hörsälen seit dem 14. Jahrhundert religiöse Symbole gehangen. Das ist ein denkwürdiger Vorgang. Zweitens spiegelt dieser Vorgang natürlich auch, dass das Kreuz in der zunehmend religiös bunteren und säkularen Öffentlichkeit immer mehr Anstoß provoziert. Zum einen deshalb, weil es Juden, Muslime, Nichtgläubige gibt, die einfach Probleme haben mit diesem Symbol. Dann allerdings auch innerhalb der Theologie, wo das Kreuz problematisiert wird als ein möglicherweise gewaltverherrlichendes, gehorsamsideologemisch stabilisierendes Zeichen etc. Und das war für mich eigentlich der Anlass, nochmal theologisch danach zu fragen, wo liegen eigentlich die produktiven Anstöße, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir die Anbindung und Rückbindung an die christlichen Herkunftswelten behalten wollen. Und ich nenne Ihnen jetzt kurz vier, die man leicht auch behalten kann. Ich denke, das Kreuz erinnert zunächst an die Passion Jesu und ist deshalb auch Anstoß, sensibel zu bleiben für die Leidenden, die Armen, die Schwachen heute. Ja? Sensibilität für das Leiden. Zweitens spiegelt uns das Kreuz die eigene Fehlbarkeit und Schuldanfälligkeit. Wir leben in einer Gesellschaft, wo der Unschuldswahn sehr verbreitet ist. Wir sind alle Meister in der Kunst, es andere gewesen sein zu lassen und davon abzulenken, dass wir selber auch Fehler machen. Also der Appell zu einer Kultur der Wahrhaftigkeit auch im Umgang mit eigenen Fehlern. Das führt dann drittens dazu, dass durch das Kreuz, in dem Jesus sterbend für seine Peiniger bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dass im Kreuz auch der Anstoß zu einer Kultur der Vergebung liegt. Eine Kultur der Vergebung, die die anderen eben nicht fixiert auf die Fehler und Hypotheken, die sie begangen haben, sondern ihnen den Freiheitsspielraum lässt, von ihren Fehlern Abstand zu nehmen, sich reuevoll davon zu distanzieren und auch neue Geschichten zu beginnen. Und wenn wir das tun, dürfen wir hoffen, dürfen wir vielleicht erwarten, dass die anderen uns ebenfalls Spielräume des Neuanfangs gewähren, wenn wir Fehler gemacht haben. Also wir kommen hier raus aus den Polarisierungs- und Fremdbezichtigungsspiralen, in denen wir alle mehr oder weniger auch drinstecken. Und viertens ist das Kreuz natürlich für Christinnen und Christen ein österliches Symbol. Es zeigt durch die Vertikale den Transitus an, aus dem Tod in ein Leben, das keinen Tod mehr kennt, was keine Biotechnologie je wird produzieren können. Ein Leben in Fülle, für das wir allenfalls durch Metaphern uns eine Ahnung machen können. Ja, das himmlische Hochzeitsmahl, zu dem der Vater alle einlädt. Erfahrungen, die wir vielleicht nur punktuell machen, Erfahrungen der Fülle, des Glücks, die einen Vorschein dessen bieten, was uns verheißen ist. Es ist nicht gleichgültig, wer wir sind, es ist nicht gleichgültig, wie wir gelebt haben. Wir werden erwartet. Erwartet von jemandem, der nach uns fragt. Der so nach uns fragt, dass er das Gute würdigt und das, was nicht so gut war, in einem kritischen Prozess der Aufarbeitung noch einmal zur Vollendung führt. Das Bild des himmlischen Vaters, der den verlorenen Arm in seine Arme nimmt, ist ein österliches Symbol, das quer steht zu den resignativ, heute fast auch mitunter apokalyptisch gefärbten Haltungen der Gegenwart. Deswegen ist das Kreuz auch ein Hoffnungssymbol. Und den Vortrag, der für heute angekündigt wurde, ist quasi in diesem Panorama von 24 Zugängen zum Kreuz einer, der jetzt eher tatsächlich auch die Passion, wenn Sie so wollen, die Innenseite der Passion tangiert. Wie hat Jesus selbst sein Leiden verstanden? Wie hat er mit dem für ihn durchaus auch zunächst unverständlichen Willen des Vaters gerungen? Und wie ist es dazu gekommen, dass er das letztlich getan hat, auf sich genommen hat, was der Wille des Vaters für ihn war? Damit komme ich also jetzt nach diesem dreifachen Präludium zum eigenen Vortrag. Ich habe Ihnen einen Zettel mitgebracht, ja, wunderbar. Den können Sie jetzt auch beiseite legen. Ich habe den deshalb jetzt mitgegeben, damit Sie manches, das vielleicht vor allem im mittleren Teil des Vortrags etwas schwieriger werden könnte, dass Sie da nochmal spickeln und mitlesen können oder es zu Hause sich nochmal angucken können. Also die Frage, die im Hintergrund steht, warum hat Jesus eigentlich nicht das getan, was erwartbar gewesen wäre? Warum hat er nicht rebelliert, aufgemuckt? Warum? Ist doch völlig verrückt. Ja, warum fliehe ich nicht einfach aus Jerusalem heraus und rette mein Leben? Wäre ja durchaus eine Option gewesen. Ich beginne mit ein paar Vorbemerkungen, die den biblischen Hintergrund der Gethsemane-Szene betreffen. Mit dem Ort Gethsemane ist zunächst mal die Erinnerung an bodenlose Angst verbunden. Die Nacht, die Einsamkeit, das andrängende Nichts. Das Gebet Jesu am Ölberg legt, wie gerade schon gesagt, die Innenseite der Passion frei. Es zeigt Jesu dramatisches Ringen mit dem Willen des Vaters, den Jesus ja als Abba anredet. Darin steckt der Hinweis, Jesus ist kein willenloses Exekutivorgan. Er vollstreckt nicht automatisch das, was der Vater schon immer im ewigen Plan seiner Vorsehung, wenn Sie so wollen, vorprogrammiert hat. Er ist frei. Und weil er frei ist, riskiert er die Bitte, das Äußerste, der Kelch des Leidens, möge ihm, wenn möglich, erspart bleiben. Diese Bitte um Verschonung darf man meines Erachtens nicht vorschnell überlesen. Sie ist Ausdruck einer potenziellen Alternative, zu der es am Ende nicht gekommen ist, die aber der Passionsgeschichte Jesu eine ganz andere Wendung hätte geben können. Die mit der Angst sich öffnende Alternative wird erst dadurch abgewiesen, dass Jesus den spontanen Abwehrreflex gegen das bevorstehende grausame Leiden überwindet und den eigenen Willen frei in den Willen des Vaters legt. Ganz im Sinne der Vaterunser-Bitte, dein Wille geschehe. Ja, man kann ohnehin das Vaterunser als Gebet zur Interpretation des Lebens Jesu beiziehen. Jesus ist der, der das, was er betet, im Fleisch kommentiert und erfüllt. Wenn Sie wollen, ist Jesus das Transparent des Gotteswillens in der Geschichte. Dein Wille geschehe. Die im Leben und Wirken längst eingeübte und immer neu vollzogene Gebets- und Willensgemeinschaft mit dem ganz anderen, den Jesus seinen Vater nennt, wird hier durchgetragen und bewährt. Das Grundvertrauen Jesu ist letztlich der Weg über den Abgrund des Nichts und der Agonie hinwegzukommen. Und die Kirche lädt ja in der Komplett dazu ein, dass wir selbst versuchen, jeden Abend, bevor wir uns schlafen legen, in diese Haltung des Grundvertrauens hineinzufinden. Ja. Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Schon einmal war Jesus mit verlockenden Alternativen zum Willen des Vaters konfrontiert worden. Nach der Taufe am Jordan durch Johannes und vor seinem öffentlichen Auftreten in Galiläa wird Jesus in der Wüste nach 40-tägigem Fasten dreimal in Versuchung geführt. Schon hier gibt er nicht nach, sondern bietet alles auf, um in der Spur des väterlichen Willens zu bleiben. Die Erzählung vom nächtlichen Ringen auf dem Ölberg schließt daran an. Sie wird im Neuen Testament mehrfach überliefert. Neben den Erzählungen der Synoptiker, also Matthäus, Markus, Lukas mit unterschiedlichen Nuancierungen, findet sich auch im Johannesevangelium eine kurze Notiz. Die Exegeten sagen, dass die Überlieferung bei Markus wohl der Grundtext ist, den die anderen beiden Synoptiker dann theologisch etwas entdramatisieren. Interessant ist und oft überlesen, dass auch der Hebräerbrief auf das Ölberggeschehen anspielt, wenn er schreibt, Zitat, Hebräer 5,7, als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er aus Leiden den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Soweit der Hebräerbrief. Wenn wir nun die Dramaturgie der Passionsereignisse betrachten, dann haben wir vor dem Ölberggebet die Abendmahlszene. Ja, wir haben ja die Karwoche noch frisch im Gedächtnis. Gründonnerstag, ja, die Szenerie der Fußwaschung, aber eben auch die Szenerie des letzten Abendmahls. Und das letzte Abendmahl ist eigentlich eine testamentarische Zusammenfassung einerseits des Lebens und Wirkens Jesu, was vorausging, andererseits aber auch eine deutende Vorwegnahme seines Sterbens. Was tut Jesus? Er nimmt das Brot, er segnet es, er bricht es und verteilt es. Und gleichzeitig tut er das, was vor ihm noch keiner getan hat. Er identifiziert sich selbst mit dem gebrochenen Brot. Dies ist mein Leib für euch. Damit wird quasi in einer innovativen Zeichenhandlung deutlich, dass das Sterben symbolisch zum Ausdruck gebracht durch das Brechen des Brotes, ein Ereignis ist, das uns allen zugutekommt. Ja, Jesus theologisiert nicht im letzten Abendmahl und sagt gleich, ja, das muss man im Sinne von Stellvertretung, von Sühne, von Opfer etc. deuten. Er setzt nur den Akt, dass er das Brot, das er gesegnet hat, bricht und verteilt. Und dass er sich selbst damit identifiziert. Dasselbe mit dem Kelch, den er segnet. Er lässt den einen Kelch an alle zirkulieren, abweichend von der jüdischen Mahlpraxis. Das heißt, sein Sterben ist nicht einfach einzureihen in die Galerien der Kreuzigungsaktion im Imperium Romanum, Galerien des Schreckens, sondern es wird hier eine Innensicht angedeutet. Er geht diesen Weg freiwillig bis ins Äußerste und dieser Weg, den er geht, hat mit uns allen zu tun. Im Hintergrund dürfte das vierte Gottesknechtslied von Jesaja stehen, wo es eben heißt, der eine, der ohne Schuld war, hat ohne, dass es die anderen realisiert hätten, etwas getan, was diese nicht selbst tun konnten. Er hat ihre Schuld getragen. Jesus hat natürlich diese Passage bei Jesaja gekannt. Zugleich hat er beim letzten Abendmahl angekündigt, dass einer der zwölf ihn ausliefern und Petrus ihn entgegen seiner Beteuerung, sein Leben für Jesus einsetzen zu wollen, ihn dreimal verleugnen werde. Im Garten Gethsemane geht es nun um die innere Annahme der bevorstehenden Passion. Und der allwissende Erzähler weiß nicht nur, was Jesus betet, während die Jünger schlafen, sondern auch, was Jesus innerlich bewegt. Sei es, dass er seinen Seelenzustand direkt beschreibt, er begann sich zu entsetzen und zu ängstigen, sei es, dass er ihn indirekt zum Ausdruck bringt, er warf sich nieder auf die Erde. Im narrativen Bogen der Passionsgeschichte vollzieht sich hier der Umschlag vom souveränen Handeln zur Einwilligung in Leiden und Tod. Jesus lässt die Jünger zurück und nimmt nur Petrus, Jakobus und Johannes mit, jene drei, die bereits Zeugen des Geschehens am Berg der Verklärung geworden sind. Der Vorausblick der Herrlichkeit, der ihnen auf dem Berg Tabor bei der in hellem Licht strahlenden Transfiguration Jesu gegeben wurde, soll ihnen helfen, in der Stunde des bevorstehenden Leidens zu wachen und zu beten. Aber die Macht der Müdigkeit ist stärker. Sie verstehen das Drama der Stunde nicht, in der Jesus von der Agonie überwältigt und mit dem Willen des Vaters ringt. Die schlafende Jüngerschaft, die im entscheidenden Augenblick versagt und eben nicht dort steht, wo sie stehen sollte, nämlich an der Seite ihres Herrn, ist ein Bild für die Kirche und ihr Versagen in der Nachfolge gerade dann, wenn es drauf ankommt. Die Müdigkeit kann eine Einbruchstelle des Bösen sein. Sie äußert sich nicht selten als Apathie, also als mangelnde Bereitschaft, sich vom Leiden der anderen betreffen zu lassen. Ein Anstoß, den, wie gesagt, das Kreuz immer wieder gibt. Sie ist eine Abstumpfung der Seele, die sich nicht aufregen lässt durch die Macht des Bösen in der Welt, durch all das Unrecht und all das Leid, das die Erde verwüstet. Sie ist eine Stumpfheit, die all dies lieber nicht wahrnehmen möchte, die sich beruhigt, dass alles schon nicht so schlimm sei, um in der Selbstzufriedenheit des eigenen gesättigten Daseins ungestört fortfahren zu können. Nach diesem Appell zur Wachsamkeit und zum anteilnehmenden Mitbeten entfernt sich Jesus und beginnt in der Abgeschiedenheit allein zu beten. Angst überkommt ihn und der andrängende Tod stellt sein Sohnesverhältnis von Grund auf die Probe. Aber Vater, fleht er Gott an und bittet darum, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Der Einschub, wenn möglich, zeigt an, dass hier nicht ein im Archiv der Ewigkeit bereitliegender Film einfach abgespult wird. Es geht um Geschichte, um Freiheitsgeschichte. Eine Sicht, die durch die rückblickende Fatalitätsillusion, dass es so kommen musste, wie es gekommen ist, nur allzu leicht verdeckt wird. Es hätte eben anders kommen können und musste nicht so kommen, wie es gekommen ist. Ja, man könnte spekulieren, dass hier vor der Einwilligung in den Willen des Vaters zunächst ein Aufbäumen, eine innere Rebellion angedeutet wird und so eine in der Theologie kaum je ausgelotete Alternative zur Passion für einen Augenblick zumindest aufblitzt. Nämlich die, dass der Kelch an Jesus hätte vorübergehen und das Werk der Erlösung auch auf ganz andere Weise hätte verwirklicht werden können. Ein aufmerksamer Leser der neutestamentlichen Passionsgeschichten wie der Philosoph Hans Blumenberg, der ein beachtliches, teilweise aber auch verstörendes Büchlein verfasst hat, die Matthäus-Passion, hat in diesem Sinne notiert, ich zitiere ihn, Jesus denkt das Undenkbare. Und indem er sich dem Willen des Vaters unterwirft, schließt er nicht aus, dass der Kelch von ihm gehen könnte. Ihm dies abzusprechen, weil er doch alles so sicher gewusst habe, hieße, den ganzen Ansturm des Niederfalls vor dem Vater zur bloß erbaulichen Phrase zu machen. Die Vorstellung, dass Jesus wie ein Schauspieler ein vorab ausgeschriebenes Erlösungsdrehbuch einfach abgeschritten hätte, wird dem dramatischen Ereignis des freien Ringens auf Gethsemane nicht gerecht. Aber Blumenbergs Mutmaßung, dass Jesus mit dem Vater gehadert, ja sich gegen ihn empört habe, geht wohl doch ein Quäntchen zu weit, scheint mir. Die Behauptung jedenfalls, ich zitiere ihn noch einmal, dass es nicht sein Wille ist, der nun an ihm vollstreckt wird, dass es vielmehr zur Unterwerfung unter den fremden Willen des Vaters gekommen sei, überliest die freie Einwilligung, die Jesus in seinem Gebetswort klar ausspricht. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Blumenbergs Einspruch gegen eine allzu glatte Lesart des Gebets im Garten Gethsemane kann allerdings den Sinn für das dramatische Geschehen neu schärfen. Jesus einen freien Willen abzusprechen, das hieße nicht nur seine menschliche Natur zu amputieren, denn zur menschlichen Natur gehört ein freier Wille. Würde man einem Menschen den freien Willen absprechen, hätte man einen Automaten oder eine Marionette, aber keinen freien Menschen mehr. Sondern es hieße auch, ihn zum passiven Instrument der väterlichen Verfügung zu machen und damit dem inneren Drama der Passion, das die Evangelien ja beschreiben, die Spitze abzuweichen. Und nach diesem Präludium gehen wir jetzt ins dogmatische Zentrum, nämlich der Frage, ob Jesus einen menschlichen freien Willen gehabt hat und wie er einen solchen freien menschlichen Willen gehabt haben kann, ohne in einen Willenskonflikt zum göttlichen Willen zu geraten. Man diskutiert das innerhalb der Christologie, also innerhalb der Reflexion über Jesus den Christus, unter dem Stichwort Monotheletismus. Monotheletismus. Telema ist der Wille, Monos, also dass Jesus nur einen Willen gehabt hat, aber den göttlichen, keinen menschlichen. Die Monotheleten vertreten die These, dass Jesus nur den göttlichen Willen gehabt habe, nicht den menschlichen. Und ihr Grund für diese Amputation der Person Jesu, also der Grund dafür, ihn den menschlichen Willen abzusprechen, ist der, dass sie vermeiden wollten, dass in der Person Jesu Christi ein Willenskonflikt oder, wenn Sie so wollen, eine Schizophrenie stattfinden würde, dass nämlich der menschliche Wille sich für etwas anderes entscheidet als das, was der göttliche Wille für gut findet. Käme es nämlich zu einem Willenskonflikt oder zu einer Schizophrenie, käme es dazu, dass der menschliche Wille eigene Wege geht, die vom göttlichen Willen abweichen, dann könnte Jesus gesündigt haben. Hätte er aber gesündigt, dann könnte er der Erlöser der Sünden nicht sein, sondern wäre selbst erlösungsbedürftig. Das mag jetzt etwas dicht sein, wir bröseln das jetzt nach und nach auf, damit wir Schritt für Schritt das Problem abschreiben. Also, die Frage, ob Jesus nur einen Willen, den göttlichen, oder zwei Willen, den göttlichen und den menschlichen, gehabt hat, diese Frage ist nach dem Konzil von Chalcedon, also nach dem Jahr 451, aufgebrochen. Sie erinnern sich, das Konzil von Chalcedon hat gelehrt, Jesus Christus ist eine Person, ganz Gott und ganz Mensch. Und es hatte die Zugehörigkeit der beiden Naturen, Mensch und Gottsein, näher definiert durch vier Adverbien. Menschlich und göttliche Natur sind ungetrennt, unvermischt, unverändert und unteilbar. Das braucht uns jetzt nicht näher interessieren. Von Interesse ist nur, dass das Konzil von Chalcedon gegen alle Spielarten in der Christologie, die das Menschsein Jesu abschwächen, sagt, er ist wahrhaft Mensch, genauso wie er wahrhaft Gott ist. Ja? Für die Kennerinnen der Konziliengeschichte unter Ihnen, das Konzil von Nicäa 325 hatte ja definiert, dass der Sohn dem Vater gleich wesentlich ist und damit einen dogmatischen Pflock eingeschlagen gegen Arius. Also Jesus Christus ist wirklich Gott. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist er auch wirklich Mensch gewesen? Und es gab Tendenzen, das Menschsein Jesu abzuschwächen. Hier setzt Chalcedon jetzt einen Gegenpflock oder eine Ergänzung. Er ist nicht nur ganz Gott, sondern er ist auch ganz Mensch. Und die Frage, die jetzt natürlich aufbricht, ist die, wie kann man das verstehen? Wie kann man das denken, dass Jesus Christus, das Mensch gewordene Wort Gottes, zugleich voll Mensch ist, mit allem, was zum Menschsein dazugehört? Und da der freie Wille etwas ist, was die Eigenständigkeit einer Person anzeigt, auch die Möglichkeit anzeigt, andere Präferenzen zu haben als etwa die Eltern, eigene Wege zu gehen, aufzumucken, aufzubegehren. Ja, das ist im Adoleszenzalter das Recht eines jeden jungen Menschen. Da stellt sich hier die Frage, wie ist der freie Wille Jesu so zu verstehen, dass er nicht in einen Widerspruch zum göttlichen Willen gerät? Das ist also die Frage, die jetzt hier unter dem Stichwort, ich sage nochmal das Fremdwort, des Monotheletismus aufbricht. Und die Monotheleten vertreten eben die These, dass Jesus nur einen Willen gehabt hat, nämlich den göttlichen. Sie wollten einen potenziellen Willenskonflikt zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Willen in Jesus Christus vermeiden und sie hatten ein gutes Argument. Sie kannten nämlich die Schrift und wussten, dass im Hebräerbrief eine Wendung zu lesen ist, wo es heißt, Jesus war in allem uns gleich, uns Menschen, außer der Sünde, Hebräer 4, 15. Ja, und um die Sündlosigkeit Jesu zu wahren, dahinter steckt ein erlösungstheologisches Anliegen, ja, der Erlöser muss ohne Sünde sein, denn nur wenn er ohne Sünde ist, kann er uns von den Sünden erlösen. Hätte er selber gesündigt, könnte der Erlöser nicht sein, als den wir ihn verehren. Ja, also um die Sündelosigkeit Jesu zu wahren, streichen sie den freien menschlichen Willen Jesu und fallen damit hinter das Konzil von Chalcedon 451 zurück, das ja gerade gesagt hatte, er ist ganz und unverkürzt Mensch. Ein berühmter Monothelet behauptet, in einer Person können unmöglich zwei Willen miteinander existieren, ohne sich zu widersprechen. Ein Erlöser, der seine freie Selbstbestimmung im Widerspruch zu Gott, dem Schöpfer, betätigen und selbst sündigen würde, wäre in der Tat absurd, weil selbst erlösungsbedürftig. Um einen potenziellen Willenskonflikt in Jesus auszuschließen, leugneten die Monotheleten den menschlichen Willen. Aber diese Lösung, die Bestreitung des menschlichen Willens, fiel, wie schon gesagt, hinter die Entscheidung des Konzils von Chalcedon zurück, das doch gerade die Vollständigkeit der menschlichen Natur gelehrt hatte, als es festhielt, derselbe ist wahrhaft Gott, wahrhaft Mensch, aus vernunftbegabter Seele und Leib. Das ist also jetzt das Problem, das durch die Monotheleten aufgewiesen wurde. Und es gibt einen berühmten Theologen namens Maximus Confessor, der sich diesem Problem angenommen hat und der die menschliche Willensfreiheit Jesu so verteidigt hat, dass es nicht zum Widerspruch des menschlichen Willens Jesu gegen den göttlichen Willen des Vaters gekommen ist. Also Maximus Confessor lehrt den menschlichen freien Willen, vermeidet aber quasi, dass Jesus Christus ein Sünder geworden ist. Und jetzt schauen wir uns an, welche Argumente Maximus beibringt, um seine These gegen die Monotheleten zu verteidigen. Sein erstes Argument nimmt Bezug auf die Schöpfung. Ja, sein Gegenspieler hat gesagt, unmöglich können zwei Willen in einer Person sein, ohne sich zu widersprechen. Dahinter steckt die Vorannahme, dass der menschliche Wille automatisch irgendwann in Widerspruch zum göttlichen Willen gerät. Und Maximus fragt jetzt, stimmt das eigentlich? Er weist darauf hin, dass der menschliche Wille die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zunächst eine gute Gabe des Schöpfers ist, die keineswegs schon automatisch in Widerspruch zum Schöpfer steht. Wäre es so, dass der freie Mensch zwangsläufig sündigen müsste, dann könnte man ja sagen, die Schöpfung ist unvollkommen gemacht. Es gibt einen Schöpfungsdefekt, weil der Mensch automatisch sündigt. Maximus sagt, erst durch die falsche Betätigung der Willensfreiheit verfehlt der Mensch seine Gottebenbildlichkeit und gerät so in sündige Opposition zu Gott. Adam und Eva hätten von ihrer Freiheit im Paradies auch dann Gebrauch gemacht, wenn sie dem Gebot Gottes entsprochen hätten. Der Sündenfall hätte dann einfach nicht stattgefunden. Und Maximus sagt, genau so hat Jesus seine Freiheit betätigt. Immer in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters und nie in Widerspruch zum Willen des Vaters. Und darin liegt gewissermaßen die Singularität seines menschlichen Freiheitsvollzuges. Das zweite Argument, was Maximus anführt, betrifft die Lehre vom Menschen, ist also anthropologisch. Wir kennen das Argument schon. Ein freier Wille gehört zum Menschsein des Menschen. Und wenn Jesus Christus wahrhaft Mensch war, wie er das Konzil von Chalcedon 451 sagt, dann muss er als wahrer Mensch auch einen menschlichen Willen gehabt haben. Ihm dies abzusprechen, bedeutete, das wahre Menschsein Jesu zu leugnen und ihn zu einem willenlosen Exekutivorgan oder salopper gesprochen zur Marionette in den Händen des Vaters zu degradieren. Das dritte Argument berührt die Dimension der Erlösung. Man spricht in der Theologie vom soteriologischen Argument. Soter, das heißt der Retter, der Erlöser. Die Soteriologie ist die Lehre von der Erlösung. Maximus erinnert daran, dass der Erlöser die prekäre Situation der menschlichen Freiheit aufgesucht und vorbehaltlos geteilt haben muss, um die durch die Sünde korrumpierte Freiheit des Menschen wieder aufzurichten und zu sanieren. Gerade die Freiheit als potenzielle Einbruchstelle des Bösen müsse durch den Erlöser geheilt werden. Hier greift Maximus zurück auf ein damals sehr berühmtes Axiom, quod non assumptum, non est sanatum. Was nicht angenommen wurde, das wurde auch nicht geheilt. Dahinter steht also der Gedanke, der Erlöser muss in die prekäre Situation der Erlösungsbedürftigkeit eingehen, um das Problem sanieren zu können. Das heißt, er muss die verfehlte, die korrumpierte Freiheit am Ort, wo sie gefehlt hat, aufsuchen, um die Abkehr von Gott rückzuwenden in eine erlöste Hinkehr zu Gott. Und das vierte Argument, das Maximus anführt, ist nun eine Unterscheidung zwischen den Begriffen Willensvermögen und Willensvollzug. Durch diese Unterscheidung gelingt es Maximus zu zeigen, wie Jesus die integrale Willensfreiheit zugeschrieben werden kann, ohne in ihm einen potenziellen oder sogar faktischen Sünder zu sehen. Er sagt, Jesus hat unsere Situation rückhaltlos geteilt und er hat, wie wir alle, ein menschliches Willensvermögen gehabt. Man kann ihm also nicht durch eine begriffliche Amputation das, was zum Menschsein gehört, den freien Willen absprechen. Er hat es gehabt, er hat ein menschliches Willensvermögen gehabt. Aber anders als wir sieht sein Willensvollzug aus. Sein Willensvollzug ist in jedem Augenblick seiner Existenz so gewesen, dass er seinen Eigenwillen in den Willen des Vaters hineingelegt hat. Und die vielen Stellen, in denen in der Heiligen Schrift davon die Rede ist, dass Jesus sich zum Gebet zurückgezogen hat, sind gewissermaßen Vergewisserungen, ob sein Wille noch in der Willensgemeinschaft mit dem Vater steht. Sodass die These von Maximus besagt, Jesus Christus ist in allem uns gleich, auch im menschlichen Willensvermögen. Es steht uns nicht an, ihm das abzusprechen, wie die Monotheleten tun. Aber er unterscheidet sich von uns dadurch, dass er seinen Willen anders vollzieht. Er vollzieht seinen Willen so, dass er in jedem Augenblick in Konsonanz, in Entsprechung zum Willen des Vaters lebt und das realisiert, was im Vater Unser in der Bitte "Dein Wille geschehe" angezeigt ist. Er realisiert den Gotteswillen, um dessen Erfüllung er bittet. Und insofern kommt bei Maximus zur Vollständigkeit der menschlichen Natur die Vollkommenheit des menschlichen Willensvollzugs. Und das ist quasi die Lösung, die Maximus Konfessor in der Auseinandersetzung mit den Monotheleten anbietet. Soweit verstanden? Also um es einfach zu sagen, das Konzil von Chalcedon lehrt, Jesus Christus ist eine Person in zwei Naturen. Er ist voller, also vollständig Gott, vollständig Mensch. Dadurch brechen jetzt die Fragen auf, die quasi vorher schon virulent waren. Wenn er ganz Gott ist, beeinträchtigt das nicht sein Menschsein. Wenn er ganz Mensch ist, dann ist er vielleicht ein göttlicher Mensch, aber er ist nicht ganz Gott. Das heißt, es gibt komplizierte Diskussionen und da es jetzt bei Gethsemane um den Willen, den freien Willen Jesu geht, bricht vor allem in der Kontroverse mit den Monotheleten die Willensproblematik auf. Und die Monotheleten, um es nochmal zu wiederholen, sagen, Jesus Christus kann als Erlöser keinen menschlichen Willen gehabt haben, weil der menschliche Wille immer zwischen Optionen hin und her schwankt und irgendwann auch das tut, was er nicht tun soll. Also der menschliche Wille neigt zum Bösen und er tut irgendwann auch das Böse. Und da, weil Jesus als Erlöser sündelos sein soll, wie ja Hebräer 4,15 sagt, streichen wir aus dem Erlöser den menschlichen Willen. Die Folge ist, er ist dann letztlich eine Marionette im Heilsplan des Vaters. Damit wird aber die ganze Dramatik, die in der Ölbergszene, auch in den Evangelien beschrieben ist, quasi annulliert. Und Maximus Konfessor, der große Gegenspieler, geht hin und sagt, liebe Leute, das ist zwar ein richtiges Problem, was ihr da gesehen habt, aber die Lösung des Problems ist völlig unzureichend. Ja, sie berührt das Zentrum des Glaubens insofern, als Jesus Christus abgesprochen wird, ein wahrer Mensch zu sein. Wenn er aber kein wahrer Mensch gewesen ist, dann kann er uns auch nicht wirklich erlöst haben. Und er geht hin und bringt diese vier Argumente. Ich improvisiere jetzt nochmal zur Wiederholung, in der Hoffnung, dass es dann noch etwas eingängiger wird. Das erste ist schöpfungstheologisch. Ja? Und er sagt, der menschliche Wille steht nicht schon automatisch in Opposition zum Willen des Vaters, sondern gehen wir gewissermaßen in die Situation vor dem Sündenfall zurück, dann haben wir konsonante Freiheitsverhältnisse. Es ist Harmonie. Die Freiheit des vollkommen geschaffenen Geschöpfs ist zunächst mal in Einklang mit dem Willen des Schöpfers und nicht automatisch schon in Opposition. Erst die verfehlte Betätigung des menschlichen Willens führt dazu, dass der Mensch in eine dissonante Relation zum Vater gerät. Das trifft aber für Jesus Christus nicht zu. Zweites Argument, das kennen wir schon, anthropologisch. Zum Menschsein des Menschen gehört der freie Wille und wir müssen einen solchen Jesus Christus auch zusprechen. Ansonsten amputieren wir sein Menschsein. Das dritte Argument berührt die Soteriologie. Das haben die Monotheleten schon richtig gesehen. Die menschliche Willensfreiheit ist die Einbruchstelle für das Böse. Wenn man von einem hin und her schwankenden, Optionen erwägenden, in Ambivalenzen verstrickten menschlichen Willen ausgeht, dann kann man davon ausgehen, dass irgendwann dieser Wille auch das tut, was gegen das Gute steht. Und das Argument von Maximus ist jetzt, Jesus Christus, der Erlöser, muss an diese Stelle gegangen sein. Er muss die potenzielle Einbruchstelle des Bösen, die verfehlte Freiheit aufgesucht haben, um sie zu wenden, um sie aus ihrer Verkehrung rückzuführen, wieder in die Hinkehr zu Gott. Und viertens, das terminologische Instrument dafür ist die Unterscheidung zwischen Willensvermögen und Willensvollzug. Jesus Christus hat, wie wir alle, ein integrales menschliches Willensvermögen gehabt, aber er hat den Willensvollzug anders ausagiert als wir. Und dieses andere Ausagieren sieht so aus, dass er den freien Willensvollzug in jedem Augenblick seiner Existenz so vollzogen hat, dass er im Einklang mit dem Willen des himmlischen Vaters gelebt und in der Passion auch gelitten hat. Und das ist quasi der Schlüssel zum inneren Verständnis der ganzen, wenn Sie so wollen, theologischen Biografie Jesu. Er ist der Mensch, der bruchlos in Übereinstimmung mit dem himmlischen Willen des Vaters gelebt hat, der sich so vollzogen hat, und deswegen ist er gewissermaßen auch das inkarnierte Wort Gottes. Aber das ist eben nicht das Abspulen im Archiv der Ewigkeit bereitliegenden Films gewesen, sondern ein wechselseitiger Freiheitsvollzug. Das dritte Konzil von Konstantinopel hat diese Zwei-Willen-Lehre des Maximus dann aufgenommen und, wenn Sie wollen, dogmatisch definiert und hat, deswegen komme ich darauf, die Gethsemane-Perikope beigezogen, um deutlich zu machen, dass Jesus tatsächlich der ist, der auch in der absoluten Einsamkeit und Angefochtenheit seinen Willen nicht gegen den Willen des Vaters vollzieht, sondern mit ihm in Konsonanz bleibt. Vater, lass, wenn es möglich ist, diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wäre es allein der göttliche Wille, der sich hier äußert, gäbe es eine Dissonanz zwischen dem Willen des Vaters und dem Sohnes und dem des Sohnes. Und letzterer, also der Wille des Sohnes, müsste sich dem Willen des Vaters beugen, um die Harmonie zu wahren. Eine solche Dissonanz in der Willensgemeinschaft zwischen Vater und Sohn einzutragen, wäre nach Maximus unzulässig. Daher bezieht er die Stelle auf den menschlichen Willen. So kann man sagen, der eigentliche Kampf findet für Maximus nicht zwischen göttlicher und menschlicher Freiheit statt. Das Drama entscheidet sich vielmehr zwischen der menschlichen Freiheit des gefallenen Menschen, die Jesus Christus bei der Inkarnation stellvertretend angenommen hat, und der menschlichen Freiheit, die sich ihrer Vereinigung mit der Person des Logos verdankt und in ihr höchste Verwirklichung findet. Darin ist angedeutet, dass wir als Söhne und Töchter im Sohn eingeladen sind, unsere Freiheit jetzt unsererseits so zu vollziehen, wie Jesus Christus sie vollzogen hat. Getauft sein, gefirmt sein, kommunizieren, beten heißt für Christinnen und Christen zu versuchen, in diese Willenshaltung, die Jesus Christus seinem Vater gegenüber inne gehabt hat, da hineinzufinden. Das ist ein lebenslanger Prozess, der über eine moralische Nachfolge-Christologie hinausgeht. Warum? Weil hier, wenn Sie so wollen, die sakramententheologischen Hintergründe deutlich werden. Es ist ein Gnadenangebot gewissermaßen durch die Kommunion der eucharistischen Gaben in die Haltung Jesu hineinzufinden und so gewissermaßen zu versuchen, in der Spur Jesu seine Haltung dem Vater gegenüber zu übernehmen und eben mit ihm zu sprechen, dein Wille geschehe. Ich muss mal eben auf die Uhr gucken. Vielleicht komme ich langsam zum Schluss und mute Ihnen jetzt nicht noch die vier Adverbien zu. Man kann nämlich sagen, also das Interessante ist, dass jetzt das dritte Konzil von Konstantinopel diese Lösung des Maximus übernommen hat und gesagt hat, Jesus Christus hat einen göttlichen Willen und einen menschlichen Willen. Und das Zueinander dieser beiden Willen in der Person Jesu Christi wird jetzt nicht so definiert, dass konkret gesagt wird, so und so hat es in Jesus stattgefunden, sondern es wird interessanterweise definiert, wie das Zueinander der beiden Willen nicht zu definieren ist. Das Dogma tut hier nicht das, was man ihm gerne unterstellt, etwas übergriffig das Geheimnis begrifflich zu fixieren, sondern es spannt, wenn Sie so wollen, einen Raum des Mysteriums aus, in dem offen gelassen wird, wie dieses innere Personengeheimnis Jesu wirklich geschehen ist. Es wird nur gesagt, also es gibt den menschlichen und den göttlichen Willen und sie sind ungetrennt, sie sind unvermischt, sie sind ungeteilt und unverändert. Interessant, grammatisch im Griechischen steht jeweils ein Alpha Privativum. Also es wird gesagt, wie es nicht zu sagen ist. Es wird ein Vorbehalt gemacht. Man könnte sagen, hier wird ein Raum aufgespannt durch privative Adverbien, wie es nicht zu sagen ist. Und dadurch wahrt also das Dogma, das Mysterium des inneren Zusammengehen der Konsonanz, von der ich gesprochen habe, zwischen dem Göttlichen und dem Menschenwillen. Um es einfacher zu sagen, Jesus Christus ist der Mensch, der in jedem Augenblick ganz und ungeteilt für den Vater da war. Und weil er ganz und ungeteilt für den Vater da war, ist er die personale Selbstoffenbarung Gottes, des Vaters für uns. Denn die vertikale Bezogenheit auf den Willen des Vaters, und damit komme ich abschließend nochmal zum Symbol des Kreuzes, die vertikale Bezogenheit auf den Willen des Vaters hat ja zugleich eine horizontale Ausdehnung. Insofern Jesus in jedem Augenblick seiner Existenz den Gotteswillen vollzieht, ist er zugleich derjenige, der ganz im Sinne des Vaters sich dem anderen, vor allem dem notleidenden anderen, zuwendet, sodass das Zusammengehen von Vertikale und Horizontale hier die symbolische Kreuzung der Gottes- und Nächstenliebe, die bis in die Feindesliebe hineingeht, quasi prägnant zusammenbringt. Und die Gethsemane-Perikope um das abschließend zu sagen, zeigt uns eigentlich, wie Jesus im Augenblick der tiefsten Angst, des andrängenden Nichts, diese Konsonanz mit dem Willen des Vaters durchgehalten und bewährt hat. Und wer sich selbst in Situationen der Angefochtenheit, der Verzweiflung, des Nicht-mehr-Weiterkönnens auf diesen Christus, der selbst die Konsonanz im Äußersten bewahrt hat, bezieht, der kann getrost hoffen, dass ihm in solchen Situationen durch Christus und in seinem Geist das gegeben wird, was er aus eigenen Stücken vielleicht nicht kann, in dieser Spur zu bleiben. Deswegen hat diese vielleicht etwas abstrakt daherkommende Debatte um die Monotheleten einen tiefen spirituellen, die existenzielle Nachfolge betreffenden Grundimpuls, der, um es nochmal kurz zu sagen, darin besteht, dass wir eingeladen sind, in allen biografischen Situationen, in den Höhepunkten, aber auch den Krisen und Tiefpunkten zu versuchen, in dieser Spur der Willenskonsonanz zu bleiben, die Jesus Christus uns vorgelebt hat und in die wir eintreten dürfen, wenn wir sakramental kommunizieren oder wenn wir zu beten versuchen. Damit höre ich mal auf und danke für das aufmerksame Zuhören.
Vielen Dank. Für mich persönlich der herausforderndste Vortrag, den wir bis jetzt gehört haben. Muss ich sagen, Sie haben uns heute wirklich sehr gefordert. Ich hoffe nicht nur mich, sondern Sie auch. Was mich besonders berührt hat, war das, was Sie unter Willenshaltung uns versucht haben zu vermitteln. Es war mir in dem Fall nie so bewusst. Vielen Dank dafür, weil das ist ein lebenslanger Prozess für uns, an dem wir arbeiten werden und müssen. Danke. Haben Sie Fragen?
Bitte. Ja, danke für den Vortrag. Ich habe mich gefragt, es ist ja im Süden Europa jetzt in meinen Ohren noch die Semana Santa, also diese heilige Woche, wo Leute sich ja kasteien, um das nachzuempfinden, nachzufolgen. Da stehen sie zu diesen Geißeln, sich selbst geißeln, um sozusagen Christus dahingehend nachzuempfinden oder nachzufolgen.
Ich selber habe eine große Reserve gegenüber solchen Praktiken der Selbstgeißelung. Also ich finde, das ist eine ins pathologische abdriftende Form der Passionsfrömmigkeit, die mir zutiefst fremd ist. Aber vielleicht gibt es unter Ihnen Menschen, die das irgendwie innerlich mitvollziehen. Dann bitte ich um Nachsicht. Aber ich komme natürlich auch eher aus nördlichen Regionen, wo, ja, also ich finde, dass eine Passionsbetrachtung, eine Passionsspiritualität nicht einmünden sollte in masochistische Praktiken der Autodestruktion, sondern Passionsfrömmigkeit, Passionsspiritualität hat die eingangs genannten Anstöße aufzunehmen. Es gibt noch mehr Anstöße. Und jetzt im Blick auf Gethsemane hat die Einladung, die ja schwer zu realisieren ist, dass wir unseren Willen immer wieder neu ausrichten auf den Willen Jesu, der, ich kann es nur noch mal wiederholen, in jedem Augenblick die Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters gehalten hat, durchgehalten. Und wir sind vielfältigsten Herausforderungen ausgesetzt. Wir sind auch Mainstream-Erwartungen ausgesetzt, die unseren inneren Kompass möglicherweise in eine andere Richtung drängen, als die, die eigentlich gut wäre. Und insofern ist das Kreuz auch ein Symbol des Widerstandes gegen ein allzu anpassungsbeflissenes, Mainstream-orientiertes, also nach Applaus heischendes, eine Grundhaltung, die wir gerade in den sozialen Medien, die ja nicht immer so ganz sozial sind, erleben, also so dieses Schwarmintelligenzverhalten. Ja? Also hier auch im Sinne eines inneren Kompasses in dieser Vertikale zu bleiben und auch eine gewisse Standfestigkeit möglicherweise im Widerstand zum Mainstream zu bleiben, das ist eben auch etwas, was einen ins Leiden führen kann, wo ich aber jetzt nicht selber quasi mir Schaden zufüge, um irgendwie eine Nähe zum leidenden Herrn zu empfinden, sondern wo quasi aus dieser Grundhaltung der Christusnähe man in solche Situationen hineingerät, an denen man genug zu tragen und zu knabbern hat.
Bitte. Erstens einmal, ich will wissen, wer hat eigentlich das Gebet Jesu am Ölberg gehört, wenn alle Jünger geschlafen haben. Zweitens einmal, Jesus hatte keine Erbsünde gehabt, daher kommt er mit dem Willen des Vaters eins, wenn wir alle laut Augustinus ja mit Erbschuld geboren sind, uns fällt das natürlich schwer. Drittens, er hat Jesus beim letzten Abend mal gesagt, das ist mein Leib, aber ich kann nicht Hebräisch, heißt nicht Leib und Leben dasselbe. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich bin Kommunionsspenderin, wenn ich sage, der Leib Christi, dann kommt mir das oft komisch vor, das ist nicht Leib. Wenn ich sagen würde, Brot des Lebens, sagen manche Priester schon, das würde mir also die Besseren. Das ist das Brot des Lebens.
Das ist meine Frage. Ja, ich fange mal hinten an. Johannes 6 hat natürlich diese Rede vom Brot des Lebens, ja. Und zwar steht im Griechischen Zoe, das ist das ewige Leben, ein Leben, das keinen Tod mehr kennt, nicht Bios, also hier die Physis, ja, die vergeht. Ja. Dennoch würde ich natürlich die Rede vom Soma, also vom Leib Christi, immer verteidigen, weil das meines Erachtens die Substanz des eucharistischen Verständnisses, also des katholischen Eucharistieverständnisses ist. Darüber zu reden, würde einen eigenen Vortrag bedeuten. Also die Pointe ist die, indem wir die gewandelten Gaben empfangen, erhalten wir die Gabe der Wandlung, also eine Zusage zunächst mal. Ja? Also das meinte ich vorhin mit den sakramententheologischen Hintergründen der Nachfolgetheologie. Wir kriegen zunächst mal gratis eine Zusage. Ja? Und diese Zusage soll uns verändern, und die soll dann auch eingelöst werden in einen veränderten, etwas erlösteren Lebensstil. Ja. Die erste Frage, also es ist niemand dabei gewesen, niemand hat es gehört. Das ist historisch kritisch betrachtet sicher richtig. Dennoch gehen wir davon aus, dass die Evangelien irgendwie auch durch den Heiligen Geist mit inspirierte Texte sind, in denen schon die Substanz dessen, was dort geschehen ist, auch eingefangen ist, natürlich schon in theologischen Deutungen. Und dass Jesus nach dem letzten Abendmahl, er wusste, was kommt, innerlich nochmal gerungen hat, ist, denke ich, klar. Und ja, die synoptischen Überlieferungen versuchen, das auszubuchstabieren, indem sie Jesus diese Gebetsworte in den Mund legen, ob es jetzt deshalb dann gleich quasi Fiktionen der Evangelisten sind, da wäre ich vorsichtig. Ich glaube schon, dass da die dramatische Grundkonstellation auch passend eingefangen ist. Und die mittlere Frage habe ich jetzt vergessen, ich bin ein vergesslicher Mensch, wie Sie sehen. Ach so. Ja. Gut, also die Theologie der Erbsünde ist selber ein kontrovers diskutiertes Theologumenon. Halten wir ganz einfach fest, wir erleben uns so, dass wir nicht immer bruchlos in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes des Vaters sind. Wir sind Menschen mit Biografien, wo es Gebrochenheiten gibt. Und da kann man jetzt mit der Tradition sagen, das ist Index unserer erbsündlichen Gebrochenheit. Und Maximus sagt, ja, Jesus ist jemand, der eben außerhalb dieses erbsündlich gebrochenen Freiheitszusammenhangs steht und der zunächst mal seinen freien Willen so vollzieht, wie es ursprünglich vom Schöpfer auch für alle Geschöpfe angelegt
war. Ja.
Nein, ja, das ist eben die Frage, ja. Hätte er. Ja, die Pointe, also wenn Sie jetzt sagen, er konnte gar nicht, ja, dann stehen Sie in Gefahr, wieder eine Marionette aus ihm. Maximus würde sagen, er wollte so, dass er nicht konnte. Dahinter steht quasi nochmal ein freier Willens, also eine entschiedene Willenshaltung, die man kann es vielleicht nochmal so sagen, es gibt ja auch heiligmäßige Zeitgenossen, die so im Guten entschieden sind, dass bestimmte Versuchungen für sie gar nicht mehr auf dem Horizont aufscheinen, sodass sie quasi ihren Weg so durchgehen. Ja? Und so kann man sich das vielleicht vorstellen, also vermeintlich bessere Alternativen waren für ihn gar keine vermeintlich besseren Alternativen mehr, weil er vollkommen im Guten stand und seinen Willen vertikal auf den des Vaters ausgerichtet hatte. Sie sehen, es sind alles so stotternde Umkreisungen eines Mysteriums, das das dritte Konzil von Konstantinopel mit guten Gründen gewissermaßen offen lässt. Die Dogmatik darf auch nicht übergriffig werden und mit Begriffen das Unbegreifliche fixieren wollen. Man muss das Unbegreifliche dann irgendwann auch stehen lassen.
Wenn ich zum Beispiel etwas wissen will, kann ich in der Kirchengeschichte nachlesen, welches Konzil was gesagt hat, aber mein persönliches religiöses Leben hängt nicht.
Vielleicht.
Der göttliche Wille, den haben Sie eigentlich als ein Faktum, ein existierendes Faktum dargestellt, aber das größere Problem ist doch eigentlich, diesen Willen zu erkennen und die Frage, Herr, lehre mich deine Pfade, zeig mir die Wege und lehre mich deine Pfade, darin sehe ich das noch viel größere Problem, bis dorthin, wo ich mich dann entscheiden kann, ob ich so oder so gehe. Weil wie als normaler Laie kann ich eigentlich den Willen Gottes in vielen Situationen gar nicht erkennen.
Ja. Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Also Menschen, die meinen, sie hätten gewissermaßen den göttlichen Willen im Döschen und könnten über ihn verfügen, sind Usurpatoren. Ja, also hier würde ich natürlich eine Differenz machen. Jesus ist der, der quasi irgendwo seine Antennen ausgerichtet hatte und der sicher für sich eine Kenntnis des Willens des Vaters gehabt hat, die wir so nicht haben. Wir leben gewissermaßen unter spätmodernen Bedingungen, wo uns ein gewisser Smog den Zugang zum Himmel verstellt. Wir müssen nach ihm suchen. Und wenn wir jetzt nicht Usurpatoren werden wollen, dann müssen wir jeden Tag neu nach dem Willen des Vaters fragen. Und von Eckart Nordhofen kommt ein Hinweis, den ich Ihnen noch mitgeben möchte. Er sagt nämlich, die vierte Vaterunser-Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, ist eigentlich falsch übersetzt. Im Griechischen steht, unser überwesentliches Brot gib uns heute. Hieronymus hat übersetzt, hypersubstantiales. Das ist eigentlich unübersetzbar. Das Textsignal zeigt an, hier ist von einem Brot die Rede, das ganz anders ist als das gewöhnliche Brot. Und Nordhofen schlägt vor, das zu übersetzen mit unser himmlisches Brot gib uns heute. Und dieses himmlische Brot soll eben neu hellhörig machen für das, was uns entzogen ist, nämlich den Willen Gottes des Vaters. Also die Bitte, dein Wille geschehe, wird im Zusammenhang des Vaters Unsers dann fortgeführt in der Bitte, unser himmlisches Brot gib uns heute, damit wir erkennen können, was dein Wille für uns ist und wir auch tun können, was uns dieser Wille gebietet. Aber das Problem bleibt natürlich, dass wir keinen definitorischen Zugang haben, was der Wille, wir sind alle Suchende und wir sind aber auch nicht nur Individualisten, sondern wir sind, das ist jetzt auch nochmal wichtig, wir sind ja als Gemeinschaft unterwegs, als Gemeinschaft der Glaubenden, und wir sind auch im Gespräch mit anderen, die ihre Glaubenserfahrungen haben und so weiter. Insofern formt sich das nochmal untereinander und nimmt, wenn es gut läuft, dann auch eine richtige Richtung.
Ist noch Zeit? Ja, wenn Sie davon sprechen, dass Jesus also unentwegt den Willen des Vaters sucht und darum ringt, dann ist ja von ihm nur als dem Menschen geredet. Aber es heißt doch, er ist auch wahrer Gott. Also.
Ja, da haben Sie natürlich das Mysterium nochmal in Erinnerung gerufen, von dem das Konzil ja letztlich auch spricht. Es gibt ja auch in der Heiligen Schrift unterschiedliche Zugänge. Die synoptischen Evangelien beschreiben gewissermaßen eher eine Christologie von unten und setzen bei den konkreten Ereignissen an und dem, was geschehen ist. Dann gibt es eine Christologie von oben, die Sie etwa im Johannesprolog oder im Philipperhymnus findet, wo quasi eher dann Präexistenz, Inkarnation, also diese Grundbewegung zur Darstellung gebracht wird. Ja, also er, der bei Gott war, hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave. Ja. Das ist natürlich die Kunst, die auch bei Maximus im Hintergrund steht, also die theologische Aufgabe, die Konsonanz von menschlichem, göttlichem Willen zu denken, hat natürlich als Orientierungspunkt auch die menschliche Dimension immer so zu denken, dass sie nicht in Widerspruch zur göttlichen kommt. Und seine Pointe, um das abschließend nochmal zu sagen, ist ja die, dass er sagt, der menschliche Wille vollzieht sich freiwillig, von Anfang an und durchgängig, so dass er in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen steht. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein harmonisierendes theologisches A priori, das auf das Göttliche in bezogen ist. Das ist es in gewisser Hinsicht auch. Ja? Aber Sie sehen hier, dass man im Nachdenken auch in gewisser Hinsicht an Grenzen kommt. Interessant oder wichtig ist vielleicht nochmal, die Monotheleten formulieren halt eine klare Lösung. Sie sagen, wie es ist. Sie sagen, um die Göttlichkeit des Erlösers zu retten, müssen wir den menschlichen Willen annullieren, streichen, neutralisieren. Und hier setzt dann letztlich auch das Konzil von Konstantinopel III einen Kontrapunkt und sagt, nein, hier wird etwas ganz Entscheidendes des Erlösungsglaubens negiert und die monotheletische Lösung ist keine Lösung, sie ist deshalb als heterodox zu qualifizieren. Aber jetzt positiv zu sagen, wie das Menschliche und Göttliche in der Person Jesu Christi zusammengehen, das hieß ja gewissermaßen Einblick in das Mysterium des menschgewordenen Wortes Gottes selbst zu haben. Also hier muss man auch eine gewisse, also einen Schritt zurückziehen und eine gewisse Haltung des, der Diskretion walten lassen. Ja? Und ja, so in diese Richtung. Aber die Frage ist natürlich,